Mein Leben als Auftragsmörderin, so hat die Autorin Dina Marthe-Golch ihren Blog genannt. Sie hat sich schon tatsächlich viele Morde ausgedacht. Über 50 ihrer Drehbücher sind inzwischen verfilmt worden. Viele davon sind Krimis, einige auch Tatorte. Auch als Schriftstellerin bleibt sie nah am Krimi, zum Beispiel in ihrem aktuellen Buch Die andere Tochter. Und wir wollen Dina Marthe-Golch jetzt näher kennenlernen. Schön, dass Sie da sind, Frau Golch. Grüße Sie.
Ja. Hallo, ich freue mich. Ich auch.
Also ein Leben als Auftragsmörderin, ich muss erstmal besorgt fragen, ist das denn ein schönes Leben so mit immer neuen Morden?
Naja, so wie ich es leben darf, ist es natürlich wunderbar, da ich mich gänzlich in meiner Fantasiewelt bewegen darf und mein Leben lang schon immer das Schreiben geliebt habe, schon als Kind. Und mir geht es beim Schreiben nicht um den Mord. Also mich interessiert nicht jemand, der getötet wird, weil aus Gier oder nur wegen Geld. Mich interessiert das menschliche Dilemma und was hat passieren müssen, dass Menschen in so ein persönliches Dilemma kommen, dass in dieser Situation offensichtlich nur noch diese schlimme Tat ein Ausweg war. Was hat dahin geführt? Und natürlich möchte die Menschen verstehen. Also Psychopathen zum Beispiel interessieren mich gar nicht.
Ja, ja.
Sondern wirklich der was wäre, also dieser ganz normale Mensch, Sie, ich, der Nachbar nebenan, in so eine Lebenssituation zu kommen, dass man sich so einer schweren ethischen, moralischen Frage und Entscheidung stellen muss. Das interessiert mich.
Und das haben Sie jetzt schon in einigen Varianten sich vorgenommen, dieses Thema. Jetzt Ihr Buch, Die andere Tochter, das kommt ja ohne Mord aus. Es ist allerdings trotzdem sehr spannend. Hat mich einen ganzen Tag gekostet, den ich dieses Buch lesen musste.
konnte. Da waren Sie aber flott für 450 Seiten.
Ja, das bringt der Beruf mit sich, schnelles Lesen. Es geht in dem Roman um eine Organspende. Ihre Hauptfigur Toni, ich verrate mal ein bisschen was von der Geschichte. Die verätzt sich die Augen, kann nichts mehr sehen und sie bekommt die Augenhornhaut einer toten Spenderin. Jetzt ist die Frage, ob damit eventuell auch Charaktereigenschaften der Spenderin auf die Empfängerin, also auf Toni, übergehen. Das ist ja eine auf den ersten Blick erstmal befremdliche Frage. Wie sind Sie denn auf die gekommen?
Also dieses Buch, das hatte eine sehr lange Inkubationszeit. Ich habe mehrere Jahre drüber nachgedacht, wie kriege ich das erzählt, das, was mir eigentlich wichtig ist. Und es gibt ja verschiedene Themenkomplexe. Das, was mir sozusagen, was ich gerne erzählen wollte, war, wie sich Traumata über mehrere Generationen vererben. Sprich, in diesem Buch, wie sich die Traumata unserer Kriegsgroßeltern und vielleicht auch unserer Eltern, die das ja alles nicht verarbeiten konnten, auch auf unsere jetzige Generation vererbt. Denn wir haben ja Kriege ohne Ende auf der Welt und wahnsinnig viele Flüchtlinge, die werden auch alle was mitnehmen und mitbekommen.
Das ist sozusagen der Untergrund. Ja, genau, der Untergrund für die Transplantation.
Der Untergrund. Und mit der ist ja keine Organtransplantation, sondern eine Gewebetransplantation mit den Hornhäuten. Das war natürlich auch ein Bild dafür, dass eine Frau eigentlich blind ist für das, was wirklich passiert und im Laufe ihrer Geschichte und dieses Romans die Wahrheit zu sehen lernt. Und dann fand ich natürlich wahnsinnig spannend. Ich recherchiere gern, muss ich sagen. Ich bin da ein Recherche-Junkie. Ich habe immer Ordner voll mit Recherche und kriege immer nur ein Fünftel in meinen Büchern unter oder in meinen Drehbüchern, weil ich das so spannend finde. Und da habe ich so wahnsinnig viele Studien gelesen darüber, wie es Menschen geht, die Organtransplantationen haben oder auch eine Gewebespende.
Und erzählen die öfter von solchen Erfahrungen, dass sie tatsächlich absolut die Wahrnehmung haben, dass etwas von einem anderen Menschen, also Charaktereigenschaften auf sie übergehen?
Absolut, ja. Also es ist natürlich in Studien, wo solche Leute aussagen, dann häuft sich das da natürlich. Es gibt sicher Menschen, die das nicht haben. Und man muss ja auch klar sehen, jemand, der wirklich ein lebenswichtiges Organ braucht und bekommt, der bekommt ja ein zweites Leben. Dann sieht man die Welt und das eigene Leben natürlich noch mal ganz anders. Das ist klar. Und dann machen die, die Medikamente, die man nehmen muss, verändern auch bestimmte Dinge. Aber es gibt viele, die, die auch sagen, in Amerika zum Beispiel, kann ja der Empfänger, kann ja die Angehörigen des Spenders kennenlernen. Das geht ja in Deutschland nicht. Das ist ja rechtlich ganz abgesichert, dass es keinen Kontakt gibt. In Amerika geht es. Und das ist frappierend, diese Berichte auch, auch zu sehen und die Interviews. Wie, und einmal war die Kamera live dabei, wie ein Vater die Menschen traf, die von der toten Tochter die Organe bekommen haben. Das ist etwas, was ganz, also mit unserem rationalen Denken, ganz, ganz schwer zu fassen ist. Was man schnell abtut als, was ist denn das für eine Spinnerei? Aber da wird es für mich interessant, eben auszufiltern, könnte da was dran sein? Es gibt auch Wissenschaftler, die das, die es erklären können, warum es biologisch wissenschaftlich sein könnte.
Das ist auch interessant, fand ich an Ihrem Roman, dass Sie es ernst nehmen, aber durch einen bestimmten Twist, den wir jetzt natürlich nicht verraten, dann wieder sozusagen auf eine rationale Grundlage stellen, das Ganze. Und was Sie gerade gesagt haben, dass Sie so ein Recherche-Junkie, Ihr Wort, sind, merkte ich auch an Ihrem Roman. Denn also das hat wirklich viele Etagen, die Problematiken, mit der Sie da erzählen. Und eine Etage Ihrer Handlung, das sind Kunstwerke, die von den Nazis geraubt wurden. Dabei geht es auch um ein ganz berühmtes, der Turm der blauen Pferde von Franz Marc. Jetzt lassen Sie dieses Gemälde in Ihrem Roman wieder auftauchen, also wieder auferstehen sozusagen, was ein tolles Gefühl sein muss, oder? Wenn man so ein Bild, das seit 80 Jahren verschollen ist, wieder ins Leben zurückruft?
Ja, also ich hatte großen Spaß dran und ich fand es schön. Ich habe ja auch in dieser Kunstwelt sehr, sehr viel recherchiert und war viel in Museen und bei auch bei Kunsthistorikern. Und ich habe mein Leben lang auch sehr, sehr gerne gemalt. Ich male heute auch noch. Und das war so, als ich dem sozusagen diesen Roman schrieb, war in dem kreativen Prozess, das hat mir wahnsinnig Freude bereitet.
Jetzt habe ich schon gesagt, Sie haben viele Drehbücher geschrieben, über 50 sind verfilmt worden, 3 Romane bisher. Jetzt, wenn Sie diesen Roman veröffentlichen, mit diesem Bewusstsein, da schraubt jetzt keine Redakteurin mehr dran rum und kein Produzent und keine Regisseurin, wie es bei einem Drehbuch natürlich ist. Ist das wohltuend für Sie, dieses Bewusstsein bei der Arbeit?
Also Roman und Drehbuch sind eigentlich 2 ganz unterschiedliche Handwerke, sage ich jetzt mal. Mhm. Natürlich geht es darum, eine spannende Geschichte zu erzählen, eine Geschichte über Menschen zu erzählen. Nur das Handwerk ist anders. Beim Drehbuch geht es ja, ich kann nicht in die Gedankenwelt einer Person eintauchen, sondern es geht ja darum, Szenen zu schreiben, die visuell, bildlich umgesetzt werden können. Möglichst nicht alles über Dialog ausdrücken. Im Roman kann ich ja ganz tief eintauchen, was eine Person denkt. Sie springt zurück in die Vergangenheit, erinnert sich an etwas. Das ist ein anderes Handwerk. Es ist manchmal beim Drehbuch ist es Fluch und Segen. Man hat ja immer wieder Besprechungen. Regisseur, Produzent, Redaktion sagen ihre Meinung. Das kann manchmal ein toller Außenblick sein. Es kann natürlich auch ganz furchtbar sein, denn viele Köche verderben den Brei. Beim Roman ist es natürlich ganz toll zu wissen, das ist jetzt einfach 100% von mir. Dann kommt natürlich am Schluss noch eine Lektorin oder ein Lektor. Und das ist auch ganz wichtig, um nochmal sprachliche Sachen zu verfeinern. Aber während dieses Schreibprozesses, ich schreibe dann schon ein Jahr an so einem Roman. Das ist, manchmal sitzt man auch da und starrt die Wand ein und denkt sich, mein Gott, was mache ich hier eigentlich?
Das ist dann wieder der Nachteil des Alleinearbeitens. Ne? Ja. Und was ich auch dachte, als ich jetzt so über Ihre beiden großen Arbeitszweige nachdachte, ein Vorteil ist ja auch, bei Ihrem Roman steht Ihr Name groß auf dem Umschlag. Ne? Und bei vielen Fernsehproduktionen werden ja die Drehbuchautorinnen nicht mal erwähnt. Also auch etwas, wo der Roman dann für Sie doch im Vorteil sein müsste.
Also beim Roman kann man natürlich wirklich sagen, also das Buch ist sozusagen, das ist 99,9% aus meiner Hand. Und natürlich gibt es eine Lektorin oder gab es in meinem Fall eine Lektorin und jemand macht das Buchcover und so. Bei den Drehbüchern als Drehbuchautor oder Autorin, normalerweise steht man schon im Vorspann und im Nachspann. Da ist natürlich der normale Zuschauer, wenn er jetzt nicht aus unserer Branche kommt, der sieht natürlich die Schauspieler. Da wird vielleicht ein Film eingeschaltet, weil man mag die Schauspieler so gerne. Und dann im Kino wird eben gerne gesagt, ein Film von, dann wird der Regisseur genannt, obwohl der Autor aber ein oder zwei Jahre an dem Buch gearbeitet hat und der Regisseur vielleicht nur 3 Monate. Das ist tatsächlich im Fernsehgewerbe ein bisschen ein Unding. Dennoch muss man sagen, Film und Fernsehen ist halt auch Teamarbeit. Da arbeiten dann an so einem Projekt dann 60 Leute. Dann gibt es ja Schauspieler, jemand, der die Musik macht, einen Kabelträger, Maske, Kostüm. Es ist einfach auch eine Teamarbeit. Was aber auch schön sein kann. Es kann natürlich sehr schwierig sein. Im besten Fall gibt es tolle Zusammenarbeiten. Und das ist wirklich Lebensqualität.
Zweigleisig unterwegs ist Dina Marthe Gold, manchmal als Drehbuchautorin, jetzt gerade als Romanautorin mit ihrem Buch Die andere Tochter. Im List Verlag ist der Roman erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Gold.
Ich danke Ihnen, hat mir viel Spaß gemacht.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.